Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen. Für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen.
Der Gast der 8. Folge. Die Berliner Musikerin und Autorin Christiane Rösinger. Ein Gespräch über die angenehmen Aspekte einer Musicalproduktion. Über die Einsamkeit beim Schreiben und die Hoffnungslosigkeit vieler Klavierlehrerinnen. Über die oft prekäre Arbeit im Kulturbetrieb und den Erwerb von Eigentumswohnungen. Über ihre Tätigkeit als Deutschlehrerin und mögliche Ratgeberliteratur fürs Alter.
Eine neue Folge Disposition Podcast. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Sie ist Musikerin, Autorin und leidenschaftliche Gala-Veranstalterin. Herzlich willkommen, Christiane Rösinger.
Hallo, ich freue mich, dass ich auch mal bei einem Podcast bin.
Ja, das höre ich die letzte Zeit öfter. Also interessant, dass es ja dann doch offenbar in, ich sag jetzt mal, unseren Kreisen noch überhaupt nicht richtig angekommen ist, dieses Podcast-Thema, wie die jungen Leute sagen.
Also ich verfolge schon, dass verschiedene Persönlichkeiten, die wir alle kennen, Podcasts haben. Ich selber, also es wird ja allgemein so als Männergelaber abgetan, aber die Klippe haben wir schon umschifft, weil ja ich heute dabei bin.
Richtig.
Und ja, vielleicht muss ich auf den Geschmack kommen.
Versuchen wir es einmal. Ja. Fangen wir doch mal einfach mit der Gegenwart an, beziehungsweise mit der jüngsten Vergangenheit. Während sich der halbe Freundes- und Bekanntenkreis irgendwie als Hobby-Virologen oder Epidemiologen aufgespielt hat, bist du ins Musical-Fach gewechselt, kann man sagen. Erzähl doch einfach mal, wie kam es dazu? Du hast also für alle da draußen, die nicht in Berlin wohnen, die gibt es ja auch, eben genau zwei Musicals inszeniert, hier am Hebbel, am Ufer, Hau auch genannt. Erzähl doch mal.
Ja, also ich war ja vorher bei ein paar Theaterproduktionen dabei, in der Schaubühne, am DT, aber auch am Hau bei einem Fußballmusical, was ein gewisser Herr Summen
ja,
mitverantwortet hat.
Ja, mit einem gewissen Herrn Wengenroth zusammen.
Genau, und bei allen Sachen, wenn man da einfach nur als Musikerin oder halt als Beteiligte ist, denke ich natürlich immer, ich würde das aber so, es liegt ja in der Natur der Sache, ich würde das aber so machen, ich würde das so machen. Das habe ich halt eben auch am DT, da war ich bei einem Stück, das ist Feminista Baby, da war ich auch nur als Sängerin und dann dachte ich schon immer, ich müsste mein eigenes Musical machen, ja, machen, was ich will. Und seltsamerweise ist es manchmal so, dass man so Wünsche nur oft aussprechen muss. Und dann hat mich Anne Kiononis, das ist die Chefdramaturgin vom Hau, vom Hebbel am Ufer, gefragt, ob ich nicht ein Musical zum Thema Wohnen machen will. Und ich, ja, also wer soll Regie führen? Ja, das muss dann schon du machen. Und dann habe ich, erstmal alles falsch gemacht, was man so als Regieneuling machen kann. Ich habe nämlich 19 Leute auf die Bühne geholt.
Zu viele.
Und bei der Regie ist es so, je mehr Leute, desto schwieriger, weil die müssen sich ja alle von A nach B bewegen und so. Und dann waren das alles Laien. Also waren Leute von Mieterinitiativen, Bisim Kiez, das ist so eine Initiative in Kreuzberg. Die waren alle nicht besonders musikalisch. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und es kam sehr gut an. Also die Kritik wollte da Krippstheater und Volkstheater drin sehen. Und beim Publikum kam es auch sehr gut an. Das war 2019 vor Corona. Und dann ist dieses Theater, bei dem ich das mache, ist jetzt nicht so ein städtisches Theater, das so zwar ein paar Millionen im Jahr kriegt, sondern nennt sich Produktionshaus. Das heißt, man muss für jedes Stück Anträge stellen, zum Beispiel beim Hauptstadtkulturfonds, was eben auch eine langwierige Sache ist.
Hast du selbst den ganzen Antragskram?
Ja, also da gibt es zwar Leute, die einem helfen, aber ich finde es schon sehr mühsam.
Und das ist ein bisschen mühselig oder beziehungsweise mühsam vor allem deshalb, auch wenn man immer nie genau weiß, ob man in der Lotterie gewinnt oder
ja,
nicht.
Ja, also du musst eigentlich vorher schon alle Leute fragen, verpflichten für den Zeitraum, weißt aber nicht, ob es hinhaut. Und da hat es eben hingehauen und dann wurde ich gefragt, ob ich das zweite mache. Da gab es dann erstmal eine Ablehnung und dann wurde es noch, konnte es nochmal eingereicht.
Okay, aber dann nochmal zum Titel. Der Titel war Stadt unter Einfluss, ne?
Ja.
Genau. War das eigentlich ein Zitat oder war das?
Ich glaube, der Film ist von Cassavetes Frau unter Einfluss.
Ach, genau,
Woman
doch, ja, genau, ja, genau, ja, genau,
ja,
genau, genau,
ja,
genau, genau.
Ja.
Ja, okay, da hat neulich noch die Band Veranda Music hat auch
also
unter Einfluss.
Also der Sinn war, dass natürlich Berlin und also unter einem sehr schlechten Einfluss steht. Investoren. Gentrifizierung und das ganze Elend, braucht man gar nicht viel drüber reden, kennt jeder. Und das ist eben dieser Einfluss und es geht eigentlich, also ich mag ja auch nur Sachen mit Happy End und es geht eben darum, die Stadt von diesem schlechten Einfluss zu befreien,
genau,
sich die Stadt zurückzuerobern.
Genau, du hattest dann damals auch von diesem besagten Verein, gab es dann ja auch mitten in dem Stück, kann ich mich dran erinnern, so eine Unterbrechung, wo es dann wirklich so einen aktivistischen Aufruf auch gab, ne, wo es glaube ich da gab es auch so einen Teil, wo jemand auf die Bühne kam, der auch im Stück mitspielte und dann halt so einen Appell für, was waren das, so genossenschaftliche Modelle
ja,
oder so.
Ja, es gab genau 3 Unterbrechungen, die Idee war halt, dass die Leute mitspielen, sowieso Spezialistinnen in ihrem Mietenkampf sind.
Ja.
Die erste Unterbrechung war, dann hat einer über Stadtbodenstiftung referiert. Das ist irgendwie so ein Modell, was aber, ja, da soll man einfach Leute, die viel Vermögen haben, Boden kaufen, weil ein Grund für die hohen Mieten und so, es sind einfach die Bodenpreise.
Ja.
Und es ist eigentlich billiger, nicht zu bauen und einfach den Boden zu behalten, bis es immer mehr an Wert zunimmt. Und das zweite war Eigenbedarf. Das ist also ein großes Thema, weil eben in Berlin im Jahr über 10.000 Wohnungen in Eigentumswohnungen umgewandelt werden, zum Beispiel meine auch. Und diese Mieter können dann, je nachdem, nach 7 oder 9 Jahren an die Luft gesetzt werden, falls der Vermieter ein Zimmer für sein Au-pair-Mädchen oder die Nichte dritten Grades väterlicherseits
braucht. Genau, der berühmt-berüchtigte Eigenbedarf.
Genau, und dann ist eben Martina von der Initiative Eigenbedarf braucht keine Kündigung oder so ähnlich, ich weiß es nicht mehr genau, hat dann eben Tipps gegeben, wie verhalte ich mich bei Wohnungsbesichtigungen. Und das dritte Thema war Vorkaufsrecht. Das ist ja eine Berliner Sache gewesen, dass Häuser, die verkauft werden, das ist immer schlecht, wenn ein Haus verkauft wird, weil die Mieter natürlich ihre 20 Millionen, die sie ausgegeben haben, die Vermieter wieder reinholen wollen. Das machen sie oft, indem sie Dreifachfenster einsetzen, 2 Bäder und goldene Türgriffe und der Mieter soll das bezahlen. Und da gab es eben dieses Modell, dass die Stadt diese Häuser kauft.
Mhm.
Das ist jetzt allerdings vom Bund, also vom Bundesverfassungsgericht, glaube ich, sogar wieder des Gesetzes wieder gecancelt worden, weil es nicht gut gemacht war.
Okay.
Ja, das waren so die Hauptthemen.
Ja, genau. Ja. Und genau, und dann aber das war genau nochmal dazu, das war eben das Erste. Das sollte dann damals auch wieder aufgeführt werden, ob des großen Erfolgs natürlich, weil es eben so erfolgreich war, aber das kam ja dann nicht, weil dann kam ja auch schon die Pandemie, beziehungsweise die klopfte ja schon an und dann war der ganze Lockdown, wir erinnern uns. Und dann hast du aber gedacht, egal, ich mache einfach das nächste Musical.
Ja, also mir hat es halt so Spaß gemacht. So im hohen Alter bin ich dann noch zum Theater gekommen.
Ja.
Und das ist halt so schön. Es ist auch so, ich glaube, warum mir es so gut gefällt, ist, weil in der Musik, und ich mache ja seit 30 oder 35 Jahren Musik, ja, habe immer alles selber gemacht, selber gefahren, T-Shirts verkauft, alles. Im Theater gibt es so viele Sparten, da ist für jedes Thema ist jemand da.
Ja, es gibt...
Reiß dir einen Knopf an, wird da angenäht, stimmt was mit dem Ton, ich sind 10 Techniker da, also jemand baut ein Bühnenbild und das ist halt schön, also für dieses dieses Gemeinschaftsding. Das gefällt mir so gut.
Okay, also dich überfordert das gar nicht. Es gibt ja auch Menschen, die können dann, also gerade in der Kunst, MusikerInnen, viele ja, die dann auch, wenn zu viele Menschen, zu lange mit zu vielen Menschen zusammen in Proben und solchen Situationen, dann drehen die am Rad, die gibt's ja auch. Du bist dann schon sehr, dir gefällt die Gemeinschaft, das Dörfliche dann an so einem Theater ganz gut.
Ja, das ist ja begrenzt, ne? Im Theater sind es ja immer 6, 7 Wochen. Und ich glaube, mir gefällt es gut, weil ich ja sonst, ich wohne allein und in Zeiten, in denen ich nichts mit der Band mache oder nicht kein Theater mache oder so, bin ich auch viel allein. Ne? Und deswegen genieße ich das dann, wenn dann mal so Trubel ist. Und dann, als Regisseurin, kann man sich die Leute ja selbst aussuchen. Und ich suche mir natürlich nicht so anstrengende Schauspieler und Schauspielerinnen aus, sondern alles Bekannte und meistens Musikerinnen. Musikerinnen sind ja so gedemütigt vom Leben und von den Verdiensten. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man bei so einer Produktion wahnsinnig viel verdient, aber man bekommt Geld dafür. Und dann sind die schon total froh, man bekommt Geld.
Ja.
Und Musikerinnen sind es auch gewohnt, in so einer Gruppe zu funktionieren und auch so ein bisschen solidarisch zu sein und so. Und dann ist es eigentlich immer ein wahnsinnig schönes Erlebnis für alle. Also und nach 6, 7 Wochen denken alle, wir sind die besten Freunde, wir werden immer zusammenbleiben. Ja, nach 2 Wochen ist vorbei, das ist dann das Traurige dann.
Ja.
Aber bei dem neuen Musical war das halt so toll, weil wir waren ja mitten in Corona. Also das war ja die Zeit, wo alles zu hatte. Und wir konnten dann halt proben, weil wir in einer sogenannten PCR-Bubble waren. Das hieß, man wird jeden zweiten Tag getestet und muss unterschreiben, dass man sich mit sonst niemandem trifft.
Für ungefähr, was hast du gesagt, 6 Wochen waren das dann?
Für 6, 7 Wochen.
Okay.
Ne? Also wenn die Proben fortschreiten, hat man sowieso keine Zeit mehr. Und das war im Mai. Und im Mai haben ja sehr viele Leute Geburtstag, habe ich festgestellt. Und irgendwie, weil wir ja eh in der Bubble waren, haben wir dann immer zuerst heimlich Geburtstag gefeiert. Also nur wir, ne? Aber natürlich dann Alkohol, Zigaretten, Musik an, tanzen und so. Und kamen uns dabei vor, als ob wir jetzt das Allerverbotenste machen würden, was ja Quatsch war, weil wir waren ja
alle getestet. Ihr wart ja in der PCR-Bubble.
Aber ich weiß noch, ich bin einmal, hatte jemand Geburtstag und haben wir noch so getanzt und es war so Wahnsinn. Wir waren so ausgehungert. Und auf einmal war das war in so einem schönen Ballhaus, in so einem Probeding. Und dann bin ich nach Hause und dann gucke ich auf die Uhr, es ist erst 22:30. Ich hatte das Gefühl, ich hätte die Nacht durchgemacht, so. Und das war eine sehr schöne Zeit und das wurde dann aber auch nicht aufgeführt wegen Corona. Es hätte im Juni aufgeführt werden sollen, dann ist es wieder verschoben worden auf November. Und dann haben wir es auf die Bühne gebracht. Das war auch ein großer Erfolg, also ein Publikumserfolg. Die Kritiker fanden es vielleicht zu, vielleicht nicht Theaterkunst genug.
Interessiert dich da die Meinung der Theaterkritik? Ich meine, du kennst ja die Popkritik, musstest du ja jahrelang.
Die Theaterkritik ist strenger, das finde ich aber eigentlich ganz gut. Ja. Ich finde, die Popkritik war ja oft so eine Gefälligkeitskritik. Ja.
Oder nicht Gefälligkeitskritik?
Oder nicht, also das ist ja schon, das kenne ich schon aus den 90ern. Also Kitty Jo und also diese älteren Labels, die es gar nicht mehr gibt. Die Journalisten und die Labelchefs hängen zusammen ab. Die kommen, sie stehen überall auf der Gästeliste. Natürlich schreibt man was Positives. So ist es halt.
Hofberichterstattung, wie man
so schön sagt. Ja, genau, ein bisschen.
Ja, genau.
Und so richtige Verrisse gibt es doch im Pop wenige, oder?
Nee, also heute ja ist ja sowieso auch kaum mehr Platz da. Aber nee, ich habe mich gefragt, ob du das dann auch mit Interesse verfolgst, was dann so die Kritik über die Stücke schreibt. Aber offenbar ja schon. Aber klar, die Theaterkritik ist
die
ja in der Regel härter und fundierter auf. Die sind ja auch alle von der Uni und so.
Das ist auch so eine Tradition. Also es gibt zum Beispiel in Berlin gab es diesen berühmten Kritiker Friedrich Luft. Der hat so krasse Verrisse geschrieben. Ja. Und am Anfang, ich habe mich da drauf vorbereitet beim ersten Musical und habe gedacht, so, es ist jetzt egal, was die schreiben, ja? Wenn die schreiben, wäre sie lieber bei der Musik geblieben oder wäre sie lieber Sängerin geblieben, ist egal. Dann hast du es wenigstens mal probiert. Und am Anfang war eben das Thema und auch diese Laien auf der Bühne. Das ist halt was ganz anderes. Und das Theater hat auch ganz andere Leute angesprochen. Also eben nicht dieses elitäre oder auch nur bildungsbürgerliche Publikum, sondern da sind ja diese ganzen Mieterinnen in Initiativen und alle gekommen.
Bei dem ersten Stück auf jeden Fall, ja.
Und das zweite Stück, das ist.
Da müssen wir noch mal den Titel auch, haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ne?
Das zweite Stück heißt Planet Egalia.
Genau, wollte ich ja sagen, Planet oder Planet?
Ich sage immer so. Deutsch, Planet Egalia.
Genau, das ist noch ein, erzähl doch mal zum Stoff.
Ja, also es gibt halt so ein Buch aus den Late 70er, das heißt die Töchter Egalias, was viele Leute kennen, viele Frauen kennen, also ich habe es jetzt erst kennengelernt, das ist einfach alles umgekehrt, das ist sehr lustig, erstmal sehr amüsant, die Männer müssen sogenannte PHs tragen, Penishalter, sie müssen den Frauen gefallen, sie müssen Perücken aufziehen, wenn das Haar schütter wird, sie müssen zu Hause bleiben, sich um die Kinder kümmern, die Frauen haben sämtliche Positionen und so weiter und so fort. Man könnte jetzt denken, ist ja langweilig, aber es ist wirklich sehr amüsant. Und letztendlich geht es um dem Stück aber um feministische Utopien und da waren eben die 70er Jahre sehr viel weiter als heute, weil da zum Beispiel amerikanische Feministinnen und Literatinnen Utopien entwickelt haben, da sind gleich die ganzen Geschlechter aufgelöst, aber auch der Kapitalismus, und also kein Privateigentum, keine entfremdete Arbeit. Und das habe ich dann einfach so ein bisschen zusammengelegt. Und auch mit viel Musik. Ja, und das war so, dass das Publikum fand es toll und es war auch immer ausverkauft und die Leute, ja, also sehr, sehr gute Reaktionen. Aber da war die Kritik so ein bisschen verhaltener, krude Theorien. Ja, aber ja, was soll's, also... Das ist auch in Ordnung, aber für mich ist es schon immer wichtiger, dass es dem Publikum gefällt.
Ja.
Das ist eigentlich mein...
Ja.
Ich möchte ja so intelligente Unterhaltung machen.
Ja, ich fand es auf jeden Fall auch toll. Also ich war sehr gut unterhalten, muss ich sagen. Das, allein, dass wirklich dieses Umdrehen eben dieser ganzen Dinge, wie du schon gesagt hast, der Penishalter und so weiter. Also das ist ja dann so ein Running Gag auch, aber der funktioniert trotzdem den ganzen Abend über, finde ich. Tolle musikalische Darbietung auch. Wie hieß nochmal, hatten wir uns vorhin schon unterhalten, der heimliche Star, der neu gecastete Sänger von dir?
Ja, das ist Duc Femme.
Ja, Duc Femme,
der eigentlich Performer ist, Künstler, und der wurde mir vorgeschlagen, weil ich einfach auch Leute brauche, die sie gebraucht habe für das Stück, die sich so ein bisschen für Gender-Theorie interessieren, aber auch sich selber vielleicht so ein bisschen nicht-binär vermuten, weil es hat ja keinen Sinn jetzt mit so Heteromännern, wo man bei Adam und Eva anfangen muss, da hat man ja gar nicht die Energie dazu, ja, das denen alles beizubringen. Also, außerdem, die spielen ja, für die gibt es ja genug
andere. Für die gibt es genug andere Bühnen, ja.
Genau.
Ja.
Und es war halt auch eine tolle Band, das war Elise Mori, die spielt sonst bei Gustav mit, ja. Der Wiener.
Ja, genau.
Der Wienerin Gustav.
Albertine war dabei. Ne, genau.
Albertine Sarge, genau. Die ja auch eine Platte gemacht hat und sehr erfolgreich in England tourt,
ja.
Und so.
Ja.
Laura Landergott, die schon bei meiner Solo-Platte mitgemacht hat, aber auch mit Japanik,
ja.
Unterwegs ist. Wir waren noch dabei. Julie Mies, die eben meine langjährige Britta-Bassistin. Und da hatten wir eine tolle Band. Ja, und im Mai und Juni werden beide Stücke wieder aufgenommen.
Beide Stücke?
Ja.
Okay.
Ja, und also vor allem bei Egalia ist es voll schwierig, weil gerade eben Duc Femme und Albertine Sarge ja so Duc weltweit gefragt ist und
ja.
Albertine ist auch sehr gefragt.
Genau, aber ja. Duc macht dann diese Performances live.
Ja, Performances, also, so Kunstsachen. Das ist ein Feld, in dem ich mich überhaupt nicht auskenne. Ich sage immer, Duc, was machst du da in Taipei? ja, da habe ich halt so eine Performance mit anderen. Also ich weiß es nicht, das ist für mich ein Feld, in dem ich mich nicht auskenne.
Da wirst du dich auch nicht mehr reinfuchsen.
Nö, muss ich nicht.
Und bei dir was ist mit der Literatur eigentlich? Sitzt du noch an, also du hast du jetzt gesagt, also machst du jetzt erstmal weiterhin, geht's in die Musical-Richtung oder wirst du dich nochmal in Buchform wagen?
Ja, also ich war ja immer beim Fischer Verlag,
ja.
Und dem ging's dann auch nicht so richtig gut.
Ach.
Buchbranche, ach, Elend, wohin man blickt. Und es ist jetzt nicht so, ich bin jetzt einfach auch nicht so eine Schriftstellerin, die es jetzt so total drängt, mich auszudrücken. Ich brauche da immer so ein bisschen so einen Lektor, der sagt, jetzt schreib doch mal was oder so, dann mache ich's auch. Oder wenn ich sonst nichts zu tun hätte, würde ich's machen.
Ja, also den Rösinger-Roman gibt's ja in der Form auch noch gar nicht. Ne?
Nee, kann ich gar nicht. Ich bin keine Roman. Also mein Lektor meinte immer, Christiane, die kurze Form ist deine.
Also, ja.
Das Lied.
Die Kurzgeschichte
die
vielleicht.
Die Kurzgeschichte, ja. Sowas,
das,
ja.
Das kurze Essay vielleicht,
ja,
auch.
Ja, aber wie ich eingangs bereits erwähnte, bin ich ja auch viel allein zu Hause. Und was macht man beim Schreiben? Man sitzt allein zu Hause. Und das schlägt mir auch aufs Gemüt. Und deswegen mache ich lieber Dinge, bei denen ich Leute zusammenbringen kann. Und das macht mir eigentlich am meisten Spaß, ob das jetzt so eine große Gala ist mit 16 Mitwirkenden oder ein Theaterstück, so Leute zusammenbringen.
Ja, die Flittchen-Gala, ist das, wird das wieder aufgenommen?
Ja, die Flittchen-Bar gab es ja früher schon mal am Ostbahnhof.
Ja, genau,
da erinnern sich ja nur noch die ganz alten.
Die ganz alten, genau. Aber die Flittchen-Bar eben
Südblock,
am Südblock,
am Tor, genau. Da ist halt auch mit, da waren ja immer 300 Leute total dicht gedrängt drin. Das Wasser tropfte von der Decke. Ist eigentlich nicht vorstellbar, dass es nach Corona.
Nee, ne?
Ich glaube, die Leute mögen das dann auch nicht mehr. Aber es war dann auch so, ich musste so viele Leute reinlassen, um überhaupt Gagen zahlen zu können. Die Anlage war auch nicht so besonders gut.
Du hast neulich mal einen SO36 gemacht?
Ja, aber
wäre das vielleicht ein Ort dafür? Oder?
Das war natürlich toll, weil da die Bühne größer ist, die Technik ist besser. Aber ins SO36 passen ja auch 900 Leute und die haben einfach ja auch hohe Grundkosten, so ein Riesenschuppen.
Ja.
Und das hat nur funktioniert, weil es da irgendwie so eine Förderung gab wegen Corona. Das ist dann wieder was mit Antragstellen und so, ne?
Okay.
Aber dass sich sowas normal rechnet. Also so ein schöner, großer Saal wie das SO36, da musste ja 400-500 Leute und die müssen dann aber auch mehr wie 5 € zahlen, die müssen dann auch zahlen. Also
ja.
Das muss sich alles lohnen.
Ja, okay, dann lieber erstmal nicht.
Lieber ins Theater.
Lieber weiter ins Theater. Okay, aber denkst du schon tatsächlich über ein drittes Musical nach? Also ist das Musical jetzt die Form, die, wo du sagst, da möchte ich noch mehr machen?
Ja, solange es geht, also... Ja, also bei den Theatern ist es ja so, das wechselt ja immer, ne? Die Intendanten und so, die ziehen ja nach ein paar Jahren weiter. Und solange die beiden, die mich da unterstützen, noch da sind, möchte ich noch ein drittes machen. Und das Thema, was mich im Moment interessiert, ist auch ein Modethema, Klassismus, ja. Weil ich ja selber vom Land komme, Bauerstochter, wie man früher sagte. Also meine Eltern waren Kleinbauern, nichts mit Großindustrie, sondern so selber Sachen anbauen, auf dem Markt verkaufen, im Hofladen. Und mir ist es halt auch schon länger aufgefallen, dass im ganzen Kulturbetrieb eigentlich alle irgendwie so aus so bildungsbürgerlichen Verhältnissen kommen. Also Proletarier an sich gibt es ja sowieso kaum welche, aber auch so. Ja, und dazu kommt diese Erbendiskussion, was ja allen, die eine Wohnung suchen, so bitter aufstößt, dass sich Leute, die sich immer als die prekärsten Künstler beschrieben haben, dann doch für 500.000 eine Wohnung kaufen können. Und dass eben dieses Erbe so eine große Ungleichheit schafft, aber auch der Aspekt von der Bildungsferne.
Ja.
Obwohl ich die natürlich, die kann man auch überwinden. Also das ist irgendwie sowas wie so eine Art Proletenoper oder so. Sowas schwebt mir vor.
Okay, und spielt das dann im Urban oder ist das halt so ein klassische, so eine Story von so, das Landei kommt in die Stadt?
Nee. Also
die ist schon hier, das ist Landei ist wahrscheinlich schon hier angekommen.
Nee, ich dachte schon, dass ich mir so ein paar Leute caste, die wie ich, also was weiß ich, Mutterfleischereifachverkäuferin, Migrantenkind, Elternlöter bei Siemens, was haben wir noch? Dann jemand mit Ostbiografie, auch Arbeiter, ich. Also schon, ne, dass ich mir so ein paar Leute aussuche, die so einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich, so Handwerker, Kleinbauern. Und da, ich weiß es auch noch nicht genau. Muss man eine Form finden, vielleicht auch so eine Art autobiografisches Erzählen und dann Lieder draus machen. Auf jeden Fall soll es aber jetzt nicht so sein, dass nicht so, also es ist ja diese, ich lese jetzt immer diese französischen Sachen, so Eribon und dieser andere. Da, also, dass man immer das eigene Herkunft so als Elend beschreibt und alles so schlimm und so, weil so sehen wir das gar nicht, ja. Also ich hatte viel Spaß auf dem Land und auch die Handwerkskinder und so.
Ich bin ja auch Handwerkerkind.
Du bist auch Handwerkerkind.
Ich komme.
Da darfst du vielleicht auch bei mir mitspielen, Maurice.
Vater Fliesenleger, Mutter hat dann noch die Ausbildung zur Schaufensterdekorateurin gemacht.
Das war ja schon, es wäre ja fast was Besseres schon, oder?
Wär's fast. Ja, aber im Grunde Kunde am Ende auch wiederum nicht. Aber,
ja, das ist aber sehr
aber, aber es waren Ausbildungsberufe, genau, ja, bei Karstadt hat ja sie das gemacht.
Maurice, das qualifiziert dich fast für mein nächstes Musical.
Ja, nee, aber ich weiß, was du meinst, aber das stimmt natürlich, wenn ich mich bei uns jetzt im Hause umschaue oder auch in einer etwas weiteren Nachbarschaft, auch in einem, ja, da findet ja man doch relativ wenig Leute mit,
ne? Und ja, ich finde, das kann man zumindest mal thematisieren. Und ich finde, ich bin noch so dran, so eine Haltung zu finden, dass ich sage, ich hätte mir gar nicht gewünscht, ein anderes Umfeld zu haben, weißt du? Mhm. Ich war eigentlich zufrieden. Also wir waren halt Bauern und die anderen waren Handwerker. Manche haben bei Mercedes-Benz gearbeitet, bisschen Landwirtschaft nebenher. Und die anderen waren auch so. Und als ich dann nach Berlin kam, habe ich mir dummerweise das elitärste Studium ausgesucht, weil ich es nicht geblickt habe, weil ich die Codes nicht kannte. Und da waren dann alle so Professorenkinder und so.
War das dann Germanistik oder?
Nee, allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaften.
Genau.
Aber mir ging es so ein bisschen darum, ich habe auch immer so ein bisschen eine Verachtung für die Bürgerkinder. Und das möchte ich gerne ausarbeiten.
Aber woher glaubst du, kommen die einfach nur, ist das einfach nur Neid? Oder,
nee, ich glaube
weil du
nicht.
Du hast ja gesagt, dass du es eigentlich ganz toll fandest, dass diese bäuerliche Herkunft da ist.
Ja, ich fand das eigentlich ganz gut. Ich fand die schon toll. Und ich war auch meistens, also zum Beispiel meine Freunde, meine Boyfriends waren auch eher Handwerker oder Kinder. Nee, ich glaube nicht, dass es Neid ist. Ich glaube, also ich meine, ich muss es noch besser rausarbeiten. Ich meine, dieser Hass aufs Bürgertum ist ja breit verbreitet. Also was weiß ich bei, wie heißt da, Pasolini von Feli, also so, ja, ne? Da gibt es ja schon genug zu hassen. Ne? Ja,
auf jeden Fall.
Also Verlogenheit und so eine gewisse Verachtung, also. Naja, das ist natürlich auch übertrieben. Bei uns waren immer die aufs Gymnasium gingen, das waren die Fahrschüler, die konnten wir auch nicht leiden, ist auch ungerecht. Ne?
Das waren die Fahrschüler, du meinst, das waren die?
Die sind dann mit dem Bus ins Gymnasium gefahren.
Weil die aus der Peripherie kamen oder?
Nee, von unserem Dorf.
Ach so, ja.
Sind die in die Stadt gefahren mit dem Bus.
Die aufs Stadtgymnasium?
Ja,
ah,
genau.
Okay.
Und die haben wir auch, konnten wir auch nicht leiden, war ein bisschen ungerecht. Ne? Also bei mir war es halt so, dass ich nicht aufs Gymnasium kam, weil Mädchen.
Ja, aber ich hatte das Gefühl, dass die Subkulturen in den 80ern und auch noch 90ern ja auch sehr stark dann tatsächlich sehr, sehr oft sehr proletarisch waren, oder? War das bei euch auch so? Also dass so die dann so Bock auf, ich sag mal, New Wave oder Punk oder so hatten, dass da oft die Leute dann auch einen proletarischen Hintergrund hatten?
Ja.
Also da hatte ich jetzt bei uns zumindest damals in den Klicken auf dem Dorf im Westfalen, es waren sehr selten dann, sag ich jetzt mal, Kinder von... Aber was gab es? Ich meine, es gab ja auch keine intellektuelle Elite bei uns auf dem Land, da gab es vielleicht den Steuerberater, den Zahnarzt, Lehrerkinder vielleicht.
Lehrer waren schon Intellektuelle.
Ja.
Also ich glaube, auf dem Dorf und dann in der nächsten Stadt, ich war ja auch New Wave. Ich war, glaube ich, gleichzeitig New Wave, New Romantic und Punk.
Okay.
Und da war ich auch mit Handwerkerkindern. Vater hatte eine Schreinerei, irgendwie so. Aber das hatte nichts mit Armut zu tun oder so. Die waren jetzt auch nicht stinkreich, aber auch nicht arm, ne? Und auch nicht verlottert oder keine Alkoholiker oder so.
Ja.
Und in diese Bildungsbürgertum-Misere kam, das ist mir erst aufgefallen, als ich dann in Berlin war. Und ich glaube, dass hier die Subkultur schon anders war. Oder vielleicht ab einem gewissen, ich glaube, es ist so, ab einem gewissen Alter entscheiden sich meistens nur die Leute, die so einen Hintergrund haben für so ein Bohem in Anführungszeichen, ne?
Also den familiären Background sich das auch leisten zu können.
Ja, genau. Und nicht nur, weil das Erbe wartet, sondern auch von der Einstellung her. Also zum Beispiel bei meinen Eltern, die hatten so ein krasses Arbeitsethos. Scharfe Arbeiten, Arbeiten. Guck mal, dass du aufs Büro kommst. Ja, dann musst du hast du um 5 Feierabend und so. Und man muss immer arbeiten, man muss immer gucken, dass man vorankommt. Und da ist so wenig drin, ach, du kannst Künstlerin werden, du wirst immer machen, was dir gefällt oder so. Das ist da überhaupt nicht.
Nee, wie haben das deine Eltern dann angenommen, als du dann irgendwann mit, ich bin jetzt in Berlin, mach jetzt eine Band oder so? Was?
Naja, ich habe halt gesagt, ich gehe studieren. Es war hart für die, dass ich so weit weggehe.
Mhm.
Und ich bin ja die erste in der Familie, die Abitur hat und das, also mein Vater hat mich immer gefragt, was studierst du eigentlich? Und er hat gesagt, Germanistik. Und er hat gesagt, ja, was ist denn das genau? Ja, also das können sich so andere überhaupt nicht vorstellen.
Was machst du da genau?
Der ist 1912 geboren, ne?
Ja, okay.
Also so
Und was sind deine Berufsaussichten?
Ja, und meine Mutter hat dann immer gesagt, ach, wenn die Regierung da nach Berlin geht, weißt du,
ja.
Also wann waren das? Schon lange her. Also ja, von also
Bonn nach, irgendwann ein paar, ja, zwei, drei Jahre.
Ja, findest du da einen Job dann, wenn du studiert hast?
Weil die brauchen dann Leute, die schreiben können.
Ja, genau. Und als ich dann wirklich fertig studiert habe, dann hat meine Mutter, das hat meine Mutter gar nicht mehr miterlebt.
Mhm.
Und ja, das für meinen Vater, das ist so weit weg irgendwie. Also es ist ja so, die Kinder meiner Geschwister und so, die machen alle Abitur und studieren. Also auch die anderen Leute von meinen Schulfreundinnen im Dorf, die studieren alle.
Jetzt in den nächsten Generationen.
Ja, so, die studieren halt dann Bierbrauerei oder BWL, aber in meiner Generation war ich halt die Erste und es ist jetzt nicht so, dass man da wahnsinnig stolz drauf war. Hä, was soll denn das? Mhm. Und das Lustige ist auch mit der Musik, also da gab es so eine Kontinuität, weil mein Vater, der ist ja 1912 geboren, der hatte drei Brüder und die waren ja Autodidakt, waren ja Bauern. Die haben sich selber, ich weiß auch nicht wie, sich so Instrumente beigebracht. Klavier, Akkordeon und Geige. Und hat er mir immer erzählt, schlechte Zeiten, Hunger, bla bla. Und dann immer in so Kneipen gespielt. Also bei uns ist ja diese Faschingstradition groß. Und bei Hochzeiten, ne? Der hat so eine kleine Band.
Was hat dein Vater gespielt dann?
Der hat Klavier und Akkordeon gespielt. Aber er hat gesagt, früher konnten, hat immer gesagt, wir konnten abwechseln. Jeder konnte alles. Und dann haben die einfach so Trinklieder und so. Und
Folk auf eine Art und Weise.
Ja, aber auch so, ja.
Ja.
Irgendwo in der Kneipe dann gespielt und so. Und der war einfach das. Und als ich dann erzählt habe, ich mache jetzt auch sowas, dann war immer, und was hast du verdient? Also es war immer so gekoppelt an
Musiker als Job, als Brot
und so. Ja. Also da, das fand er dann, glaube ich, ein bisschen gut. Okay. Ja.
Aber dann bist du bist doch dann direkt auch damals direkt mit den Lassies, habt ihr doch dann auch Major-Vertrag und so. Das muss den Vater doch dann gefreut haben. Also im Sinne von, wir haben also so der klassische Plattenvertrag.
Ja, also die waren dann auch zu alt, um aufs Konzert zu gehen oder so.
Ach,
mein Vater war ja dann schon über 80 und so. Aber ich bin dann oft auf Tour mit den ganzen, weißt du, das lag ja immer so auf dem Weg da in Baden-Württemberg mit der Band. Ja, wo habt ihr gespielt? Was habt ihr verdient? So, und ich weiß noch, dass er immer gesagt hat, ja, was für Lieder? Dann sage ich, ja, so eigene. Ja, wie? Und er konnte zwar alle Volkslieder halt so spielen,
ja,
aber so die Vorstellung, dass man ja, ich konnte ja keine Noten und nichts, dass man einfach selber ein Lied macht, das hat er nicht verstanden, aber das verstehen viele andere auch nicht, weißt du?
Okay.
Es gibt Leute, die total gut spielen können, die aber gar nicht verstehen, wie man jetzt mit ein paar Griffen eine Melodie, wie man dann einen Song macht, ne?
Ja.
Das,
ja, du hast ja eben erzählt, dass du jetzt auch Klavierunterricht.
Ja, ja.
Also da sprachen wir über die über die armen KlavierlehrerInnen, obwohl denen das wahrscheinlich, aber ich meine, man weiß ja auch nicht, manch einer wird ja auch zum Klavierspielen als Kind gezwungen, aber gehen wir mal davon aus, dass sie das freiwillig weitergemacht haben. Genau, aber da kennt man ja auch, es gibt so, ich kenne das ja auch, so wahnsinnig tolle, wahnsinnig gute Instrumentalisten und aber die das Einzige, womit sie ihren Broterwerb dann bestreiten, ist dann halt mit dem Klavierunterricht. Klavierunterricht geben, finde ich auch phänomenal, oder? Also, wenn man selber so, ja, wie du ja auch, du hast auch deine Zeit lieber mit anderen Sachen verbracht, als Instrument zu üben in den letzten Jahren.
Ja, mir tut es auch fast so leid, weil das ja auch so aussichtslos ist. Also, ich glaube, um mal dahin zu kommen, ein Konzert in der Philharmonie oder so, das ist unerreichbar für die meisten.
Ja. Da gibt es dann halt einfach noch viel, viel bessere, also so sportlich.
Ja, es gibt immer bessere und nicht nur hier, sondern es gibt sehr gute Leute aus China dann, die ganz anders getrillt werden und so, ne?
Ja.
Ja, und
also ich nenne die aus Osteuropa, die sind, glaube ich, günstiger. Da werden ja auch oft so klassische Symphonien und so mit osteuropäischen Orchestern aufgenommen, weil die sind auch genauso gut, aber noch günstiger.
Ja.
Also die günstigere Arbeitsverträge. Ja, das ist eine komische Welt.
Ja, aber es gibt viele Leute, die gut spielen können und nicht ein eigenes Lied erfinden. Das ist mir auch ein Phänomen.
Ja, ne? Also ich habe auch alle Instrumente, die ich irgendwie angefasst habe, eigentlich immer nur, ich habe immer schnell nach dem Weg gesucht, damit irgendwas Eigenes zu machen.
Ja.
Ja, oder? Ging dir wahrscheinlich ähnlich.
Deswegen, wir sind halt kreativ, Maurice.
Ja, wir sind kreativ und können, und ich habe ja auch immer, aber ich fand ja auch immer das Tolle am Band, an dem Konstrukt Band, genau wie du eben beschrieben hast mit den Musicals, eben Leute zusammenzubringen. Ne? Ja. Also dass man halt so ein Haufen von Leuten ist, die ansonsten, keine Ahnung, irgendeinen anderen Blödsinn machen würden. Und dann macht man halt schön was zusammen. Und bis zu einem bestimmten Alter findet man dieses Part-Time-vagabunden Tourleben ja auch ganz schön.
Also. Ich fand es auch bis ins mittlere und höhere Alter ganz gut. Ich muss sagen, ich bin eigentlich immer noch gerne.
Ja,
ne, auf
du warst
Tour.
Ja neulich noch. Du warst auch noch neulich mit den Legends of Entertainment.
Genau, das ist halt so Tour Deluxe, ja, zu dritt. Man trägt nichts.
Man trägt gar
Man hat Einzelzimmer.
Soundcheck ungefähr 15 Minuten.
Ja. Und man hat viel Freizeit. Ja. Das war sehr schön. Ich war mit Stefanie Salknagel und Dennis Bourbon. Ich war auf gut Alterbichl, das ist so ein Tiergnadenhof in Salzburg, haben wir besichtigt. Ich bin in Innsbruck mit der Bergbahn wo hochgefahren. Das sind alles Sachen, die kann man mit der Band gar
nicht
machen.
Nein, das kann man nicht
machen. Weil man ja so ewig Soundcheck hat
eben.
Und so.
Und ja, eben, genau, weil das ja alles so ewig dauert.
Ja.
Ja, genau. Diese 3 Stunden, 4 Stunden vor Ort, die man allein mit Aufbau und Soundcheck verbringt.
Ja. Ja. Das ist echt verrückt.
Ist verrückt, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber das könntest du dir schon nochmal vorstellen? Nochmal
ja.
Rock.
Also ich hab da jetzt,
Tour.
Also ich meine, das sind ja auch ökumenisch, sondern ökonomische Gründe, warum es immer so viele Duos jetzt gibt und so.
Ja.
Und ich habe dann einfach auch eine Gitarristin und halt so Sachen zu zweit gemacht. Aber am liebsten habe ich natürlich schon Bass, Schlagzeug, eine richtige Band, das macht einfach viel mehr Spaß auf der Bühne. Nachteil, es ist viel weniger Geld. Man muss den anderen was abgeben, teilen.
Auf jeden Fall, es muss alles geteilt werden.
Ja,
genau.
Und das bleibt halt, das weißt du selber, da bleibt nicht viel übrig. Da müssten schon jeden Abend 300-400 Leute kommen. Und zwar nicht in Berlin und Hamburg, sondern auch in Bielefeld und Münster und Braunschweig.
Und das ist schwierig, genau. Und dann ist man dann auch schon im Moment ja auch wieder relativ schnell in der Förderkultur. Und dann kann man vielleicht wirklich gleich einen Förderantrag für ein Musical machen.
Ja.
Also vom Prinzip.
Aber also dieses Unterwegssein, auch wenn es immer die gleichen Autobahnen sind seit 30 Jahren und es sind auch immer die gleichen Läden. Aber ich muss sagen, es gefällt mir schon noch. Vielleicht nicht unbedingt im November, weil man immer so friert und so. Aber im Frühling.
Ja. Aber wie ist es mit den, aber das ist immer schwierig im Theater, ne? mit den Gastspielen in anderen Städten. Das wird immer so, da geht man von aus. Ich habe ja auch schon so ein paar Theaterproduktionen mitgemacht. Dann wird immer gefilmt und dann wird auch die ganze Requisite irgendwo eingelagert.
Ja,
und dann bleibt sie dann für immer und ewig. Ja.
Also, wir sind halt 16 bis 19 Leute. Das ist zu teuer für ein Gastspiel.
Genau.
Und dann haben wir immer die Drehbühne, Nee.
Ja, und die Kuratoren und Kuratorinnen an den unterschiedlichen Häusern, die wollen ja auch alle so ein bisschen, ich sag mal so, ihren Geschmack oder so oder ihren Einfluss geltend machen. Und dann will man auch in einem anderen Haus nicht unbedingt das, was jemand an einem anderen Haus und so weiter unterstützt. Weißt du was?
Das ist schon schwierig.
Und es gibt ja in Hamburg und in Wien und so ja auch wiederum sehr viele gute, kreative Leute, die auch wiederum die Bühne für sich...
Man muss ein bisschen länger drin sein. Also es gibt ja so Gruppen wie Shishi Pop zum Beispiel.
Ja.
Die werden dann schon auch, aber die wurden auch schon zum Theatertreffen eingeladen.
Genau, oder auch Rimini-Protokoll.
Also ob ich diesen Aufstieg noch machen werde, ob ich das noch erleben werde, das weiß ich
also,
nicht.
Also dass du sozusagen mit einem Stück in, keine Ahnung, 3-4 Städten...
Das wäre toll.
Das wäre toll, ne? Dann hättest du das Tour-Ding irgendwie noch auf eine Art und das Musical-Ding zusammen.
Das wäre toll, aber ich sehe dann...
Oder ein Musical Band dann so mit diesen ganzen Songs nur in Clubs gehen, aber das ist vielleicht auch nicht das. Also irgendwie.
Dann hast du halt natürlich auch die vielen Leute, weißt du?
Ja.
Du kennst es ja.
Ja.
Man braucht ein paar hundert Leute. Ne?
Ja, ich glaube, so ab 200 geht es halt so los, dass es überhaupt irgendwie für alle irgendwie auf.
Aber um die in den Club zu kriegen, musst du eine Platte gemacht haben, ne? Du musst Promo haben. Die kommen jetzt, also selbst.
Die alte Promomaschine wieder.
Ja, also die kommen, also ich habe ja das Glück, dass jetzt in Berlin und in Wien und so schon viele Leute kommen. Aber ich muss auch ab und zu mal was Neues machen.
Auf jeden Fall. Du musst dich immer wieder lehnen, deswegen habe ich ja gefragt, aber so ein Musical ist ja dann etwas, was hier dann in der lokalen Presse, Theaterpresse und so weiter, natürlich auch diese überregionale Theaterpresse, Nachtkritik und so weiter, da findet das dann statt. Aber das ist ja dann so die Theaterbubble, ne? Die ist ja wieder eine eigene Bubble. Das interessiert jetzt den Indie Lassie Singers Britta-Fan in Köln vielleicht nicht so. Vielleicht.
Nee, nicht unbedingt.
Nee, aber glaubst du nicht, dass du mittlerweile an einem Punkt bist, wo du sagen könntest, ach, keine Ahnung, wenn ich mal alle 2-3 Jahre irgendwie mal eine kleine Tour spiele, zumindest in den sogenannten A-Städten, würde das funktionieren
dazu
auch ohne?
Müsste ich auch eine Platte machen, glaube ich.
Meinst du wahrscheinlich schon, ja, ne? Irgendwas ja. Müsste schon, Frau Rösinger müsste schon wieder irgendwie...
Ja, also wenn ich jetzt wieder mit dem alten Scheiß komme.
Obwohl, vielleicht hören die Leute, aber am liebsten hören sie doch eh
ja,
auch wieder den
also
alten
ich hatte
Scheiß.
Das ist jetzt gerade, weil ich mit meiner alten Band Britta in der Volksbühne, wir hatten noch nicht mal neue Stücke, ja. Und da habe ich aber für mich selber, also mir macht das immer sehr Spaß, mit denen zu spielen, aber da habe ich auch zu Leuten gesagt, wir haben noch nicht mal ein neues Stück. Da haben wir gesagt, wieso, die Leute wollen doch eh die alten Sachen hören, ne? Aber so für mich selber, also mir, ich sag mal so, mir wird's reichen. Ein Theater ist auch sehr anstrengend. Ich könnte es nicht dauernd machen. Man ja. ist ja, obwohl es so toll ist, ist man ja oft nervlich so angespannt. Es wird auch viel geweint, trotz allem. Ja, das ist einfach so ein Nervending. Einmal im Jahr oder alle 2 Jahre, eins reicht mir. Und klar, ich würde auch schon mal gerne wieder auf Tour gehen, aber ich glaube, da müsste ich halt eine Platte oder sowas machen. Ne?
Ja, eine müsstest du eigentlich noch. Ich meine, alle guten Dinge sind 3. Es gibt 2 Rösinger Soloalben, wollte ich sagen. Mm. Eines könntest du doch vielleicht noch herstellen.
Mal sehen.
Und ansonsten machst du denn die Deutschlehrerin?
Ja,
bist du noch
gestern,
Deutschlehrerin?
Gestern irreale Bedingungssätze, das ist schwierig.
Genau, aber du bist, genau, was ist das nochmal für eine Einrichtung, wo du dort unterrichtest?
Also ich bin bei der Volkshochschule, Berliner Volkshochschule, und das ist Sprachunterricht, Deutschunterricht für Geflüchtete. Also das sind eben nicht diese Integrationskurse, die man bekommt, wenn man aus einem anerkannten Kriegsland wie Syrien oder so kommt, sondern das sind alle anderen Länder, fast alle anderen Länder. Mhm. Also ich habe jetzt viele Kurden, also aus dem Irak, Iran, der Türkei, Moment, aber auch Leute aus den palästinensischen Gebieten, aus Libyen, verschiedene afrikanische Länder. So, und die Leute bekommen halt immer nur eine Duldung, 3 Monate, 6 Monate, das zieht sich aber bei Jahre hin. Mhm. Ja, und die hoffen natürlich alle, dass sie hier bleiben können. Und dann gibt es ganz wenig Chancen. Eine Chance ist eine Ausbildung machen. Am besten im Pflegeberuf, 5 Jahre hier durchhalten und dann einen Job bekommen, den kein Europäer oder Deutscher vorher wollte. Also es ist total hohe Hürden. Aber die Sprache zu lernen, das ist einfach das Einzige, was sie machen können. Und das macht schon, es ist manchmal ein bisschen belastend. Weil es natürlich, ja, großes Problem. Die wohnen seit 5 Jahren im Heim oder so und sagen, ich suche eine Wohnung. Und so ist. Also wenn wir schon keine finden, ja, wie sollen die welche finden? Und andererseits finde ich es auch toll, weil, also da sind wir wieder bei diesem Klassismus-Thema, weil wir in unserer Blase mit den ganzen Schriftstellern, Musikern und so, es sind ja immer die gleichen Leute und da habe ich es jetzt einfach 2-mal die Woche mit ganz anderen Leuten zu tun.
Okay, ist das denn, wie lange machst du das dann?
6 Jahre schon.
Ja, nee, ich meine, wie
2-mal die Woche.
So, und sind das dann 2 Stunden oder?
Nee, schon länger, von 6:30 bis 9:30. Ist schon lang.
Okay, ja.
Muss man immer kämpfen zum Schluss.
Ja.
Ist ein bisschen umgekehrt.
Also gehen in die Abendstunden dann rein?
Ah, oder? Die arbeiten ja tagsüber.
Okay.
Weißt du, und dann 9:30 packen sie schon zusammen. Ich so, nein, eine Aufgabe machen wir noch und so. Und ein bisschen ist es halt aber auch wie Performance, weil man muss auch immer was bieten. Sonst schlafen die allen.
Ja.
Ne? Also musst immer so ein bisschen lebendig sein.
Ja.
Aber das macht schon, macht mir schon Spaß. Also ich würde es jetzt nicht gerne öfters als 2-mal die Woche machen.
Dazu gibt es ja auch ein amüsantes Buch von dir, das Zukunft machen wir später. Genau, da erzählst du ja so ein bisschen aus diesen Berufserfahrungen. Ja. Genau, aber das machst du schon noch. Aber okay.
Brauche ich auch finanziell, ne? Also ich habe ja auch immer wenn man jetzt so ein Theaterstück im Jahr macht, das davon kann man
nicht leben. Nee, das reicht ja dann bei Weiben nicht, ne?
Nee.
Okay, das ist aber doch gut. Ist das dann mit Ferien und so? Volkshochschule?
Das sind so sogenannte Honorartätigkeiten. Ja. Also wenn du krank bist oder wenn Ferien sind, kriegst du halt nichts, ne? Pech gehabt.
Ja, okay.
Und jetzt bei Corona war das teilweise, also haben natürlich die Kolleginnen für gekämpft. Manche machen das ja hauptberuflich.
Ja.
Aber bei Corona sah es am Anfang so aus, ist die Schule ein halbes Jahr zu, kriegst du halt kein Geld, ne?
Dafür hat man dann keinen Ausfall bekommen.
Also die haben dann über die Gewerkschaft dann zum Schluss was erstritten.
Okay, ja. Aber es also war erstmal nicht vorgesehen.
Erstmal nicht. Und wenn ich krank bin, bekomme ich auch nichts. Ja.
Okay.
Aber ich kann natürlich auch sagen, so, ich bin jetzt mal 6 Wochen weg. Ne? Jetzt macht meine Kollegin das.
Okay, das geht
ist
schon.
Für mich
okay,
schon ein
okay,
Vorteil.
Okay, das heißt, ja. Du hast auf jeden Fall, du kannst das zumindest ganz gut mit deinen sonstigen Arbeiten entsprechend einrichten. Ja, das ist gut. Okay, also wir haben jetzt, wir nochmal rekapitulieren. Also es gibt auf jeden Fall die beiden Musicals hier am Hau im Mai.
Also wie viele? Also das Mieten-Musical im Mai und das Feminismus-Musical im Juni, am Anfang.
Okay, gibt es da schon Vorverkaufs? Nee. Das geht dann, die müssen wahrscheinlich auch gucken wegen Corona und so.
Ja, ach, im Mai wird es doch hoffentlich vorbei sein.
Ja, aber ich dachte nur, weil die wahrscheinlich jetzt auch noch nicht wissen, unter welchen Bedingungen.
Ja, es gibt noch keinen Vorverkauf. Ich habe ich glaube, man wird in Zukunft nur noch im Mai und Juni.
Glaubst
du, sich alles auf Mai, Juni.
Glaubst du, so finster wird es, hast du da so? Nee, ich glaube ja, ich habe ja ein bisschen auch die Hoffnung jetzt, ich weiß ja auch nichts von, was verstehe ich schon von
du bist doch auch Hobby-Virologe.
Natürlich. Aber ich meine, ich hoffe natürlich, wie jetzt alle anderen auch, dass das dann von der...
Ich glaube, ich sage als Hobby-Virologin, es werden jetzt ganz viele Leute leicht erkranken und durch Omikron, das wird dann endemisch und
genau,
dann ist es vorbei.
Genau, das habe ich auch gelesen. Ich glaube das auch jetzt einfach. Und,
ich will es glauben.
Genau, und dann, weil sonst, das ist ja auch für alle sonst irgendwie unerträglich, vor allen Dingen natürlich für die Kollegen und Kolleginnen aus der Live-Branche, also für unsere Freundinnen im Booking, in den Clubs und so weiter und so fort. Das möchte ich jetzt, nochmal jetzt so ein paar Monate, okay, aber dann muss irgendwann auch mal wieder, oder?
Ja, sonst
zerreißt
es
uns.
Sonst
auf jeden
ist
Fall.
Es irgendwie...
Ja, auch für, du weißt es ja wahrscheinlich, ich meine, du kannst dich ja noch erinnern, wie es damals schon schwierig war, als Newcomer, Newcomerin, als junge Band überhaupt irgendwie an den Start zu kommen und das natürlich jetzt nochmal um ein X-Faches.
Ich hoffe auch, dass das auch wiederkommt, dass die Leute dann auch Lust haben, wegzugehen und auf Konzerte zu gehen und in Clubs zu gehen.
Ach, das glaube ich schon, die Menschen vergessen doch auch sehr schnell, oder? Also zumindest, also ich meine...
Aber wenn sie vergessen, dass es so Spaß gemacht hat. Also ich habe die Befürchtung, dass viele so zu faul zum Ausgehen sind und so. Und dass es vielen ganz recht ist, dass sie sich so ein bisschen einigeln können.
Das aber auch eher so in unserem Alterssegment oder so, oder? Kann, also ich glaube schon dann eher so bei den Leuten, die dann schon immer nicht so richtig Bock hatten und sich noch verflehte. Die hatten dann jetzt so
eine Entschuldigung.
Gut, genau.
Aber die Jüngeren werden das Ruder schon wieder rumreißen.
Das glaube ich auch. Wobei, wie gesagt, aktuell ja in den Clubs und so finde ich auch interessant, die haben ja totale Probleme mit Barpersonal und so, weil da ist ja auch kaum was Neues hinterhergekommen. Normalerweise kommen die jungen Studentinnen ja in die Städte und schauen sich die Clubs an und dann denken sie, ach, da könnte ich doch mal fragen, wen ich kenne. Alles nicht passiert die letzten 2 Jahre. Genau. Ja, und okay, und dann mit Buch, ist egal, jetzt bist du erstmal Klavier, übst Klavier und schreibst dann hoffentlich neue.
Ich was schreibe, dann schreibe ich so einen Altersratgeber, weißt du? Du kennst ja das Lied Joy of Aging.
Ja, wirklich?
Dann walze ich das Lied zum Buch aus.
verkauft sich, glaube ich, ganz gut, so ein Altersratgeber. Ich weiß nicht, ist Ratgeberliteratur nicht gerade etwas, was sich sehr gut verkauft?
Also, schon.
Ich meine, am besten verkauft sich immer noch der Roman, klar, das wissen wir alle. Am
schlechtesten
also bei
mir am besten verkauft hat sich dieser Anti-Liebes-Ratgeber.
Ja.
Wenn ich jetzt so ein Pro-Alters-Ratgeber, mal gucken, vielleicht. Mal sehen.
Genau. Hast du denn eigentlich dann noch, du hast auch noch so eine Datsche, oder? Hast du nicht so eine?
Ja, hier, auf dem im Norden Berlins.
Ja.
Bin Kleingärtnerin geworden auf Parzelle.
Ja, das wird auch vielleicht noch ein Thema. Obwohl, das gibt wahrscheinlich auch schon.
Das gibt es, so Gartenbücher, das gibt es
ohne
ja,
Ende, ja, vor allem, ja.
Da gibt es 10 Spezialzeitschriften.
Ja.
Land Living.
Okay, dann lieber das nicht, dann vielleicht doch lieber das. Vielleicht kann man das auch kombinieren, ist ja auch vielleicht schön, so eine Datsche im Alter.
Das auf jeden Fall.
Bestimmt, solange die Knie und der Rücken noch mitmacht.
Ach, da gibt es so Spezialpolster und so. Da gibt es ganz viel Zeug dafür.
Okay, und das ist aber sehr schön, genau. Neue Songs wird man sehen. Ein drittes Musical, also zumindest auch schon angedacht.
Und da sind dann auch neue Songs drin. Und vielleicht ist für dich da eine Rolle
oder
drin?
Für, genau, who knows? Ja, who knows? Who knows? Auf jeden Fall, ja, und vielleicht kann man diese Songs ja auch mal aufnehmen. Ne, beim letzten Mal, obwohl es gab ja nicht so viele neue Songs in den letzten zwei Musicals, waren ja dann doch viel auch Zweitverwertung nochmal. Ne?
Zweitverwertung und Coverversion.
Coverversion, genau. Ja. Genau.
Und dann sind die Songs natürlich zu speziell.
Ja.
Also wenn das Lied über den Speerbeißer fischt, das taugt nicht. Oder die Egalia-Hymne.
Doch, die war eigentlich ganz schön. Genau, also abschließend jetzt schon nochmal, genau, das ist hier auch so eine kleine Tradition in diesem Podcast, darf sich jeder nochmal zwei, drei Liedchen wünschen, wir haben so eine Playlist, da packt man das dann rein. Das mischen wir natürlich nochmal mit Best of Rösinger von Britta Lassie Singers über natürlich Soli. Falls dir irgendwas einfällt, es kann auch was Zeitgenössisches sein, irgendwelche Künstlerinnen, wo du sagst gerade, das sollten die Leute doch da draußen mal auschecken. Fällt dir irgendwas ein?
Also, ich bin gerade so ein bisschen
auf dem falschen Fuß erwischt.
Bisschen überrascht.
Ja, ich mache das immer überraschend, weil sonst ist es immer so, dass da kommen manchmal lustige Sachen rum, wenn man die Leute so spontan fragt.
Ehrlich gesagt höre ich überhaupt keine Musik mehr, nee, aber das darf nicht rauskommen.
Das hat neulich schon mal jemand, ich glaube Mascha hat das neulich auch gesagt, dass sie auch ganz viele Phasen in ihrem Leben hat, wo sie gar keine Musik mehr hört.
Nee, ich spiele so ein bisschen für mich selber.
Ja,
also vielleicht was ich, vielleicht Anthony and the Johnsons.
Ja, das ist doch, ja.
Da
ist auch so ein bisschen gar nicht mehr so, es war ja eine Zeit lang mal wahnsinnig hip. Also kann mich daran erinnern, dass das ja wirklich in aller Munde war.
Ja.
Und auch in vielen Bars lief und so. Gut, in Bars war es mal jetzt die letzte, aber ich kann mich daran erinnern, das oder?
Als Anoni hatte sie dann nicht mehr so viel Erfolg.
Nee, das wurde dann aber auch so disco-mäßiger, ne? Ja. Also, oder? Das war so.
Ja, aber vielleicht können wir das.
Das können wir gerne machen.
Wie heißt denn das? One of these days, gonna be a beautiful woman.
Ja, Titel von Schauen. Ja, ich weiß aber, genau, das können wir gerne da reinschmeißen.
Ja, und warte mal, vielleicht noch von Bekannten.
Was ist mit Albertine? Die hat doch bei dir noch.
Na, spielen wir doch aber ein Stück von Albertine Sorge.
Oder? Das Album ist doch sehr schön. Die hat auch jetzt dich mitgespielt in deinem letzten Musical, das hat sie auch sehr toll gemacht und die Platte ist auch toll, dann nehmen wir doch daraus einen Song.
Genau,
das machen wir.
Das war auch das erste Konzert nach dem Lockdown, was ich gesehen habe, das war auch sehr schön.
Ja, die hat auch eine tolle Band, genau, das machen wir und ansonsten packen wir einfach mal so einen kleinen Querschnitt.
Ach, weißt du, mach doch Fufi 50, die fand ich ganz gut.
Die ist lustig, oder?
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, finde ich auch, die ist gut.
Ja, auch genau. Was Jüngeres.
Ja, auf jeden
Fall. Obwohl Albertine ist auch jung.
Ist auch jung,
genau. Aber dann Fufi 50 finde ich
okay,
gut.
Alles klar, dann, da gab es doch, was gab es dir, da gibt es...
Heartbreakerei.
Genau, das ist ein schönes Stück. Nehmen wir die Heartbreakerei von Fufi 50 noch mit rein. Packen wir auf jeden Fall noch den Anthony und dann die Albertine und dann noch ein bisschen Rösinger, Britta, Lassie Singers. Ja, liebe Christiane, vielen Dank. Das war's auch schon.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall auf das, was da kommt. Nochmal genau. Und dann, wir können ja auch nochmal hier die aus dem ersten Musical, aus dem Stadt unter Einfluss, gibt es ja auch noch vielleicht die ein oder andere Initiative, die man da verlinken kann und so weiter und so fort. Das schauen wir uns nochmal an.
Ja.
Ne?
Ja.
Genau. Ja, genau. Dann freue ich mich auf ein Wiedersehen bald.
Ja, ich bin jetzt total überzeugt von dem Format Podcast.
Na also, sehr schön. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Der Gast der nächsten Folge, Atta Janani, dem Erfinder des anatolischen Rocks in deutscher Sprache, der letztes Jahr mit seinem Album Warte, mein Land, warte ein außergewöhnliches Comeback erlebte.